Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute über zwei Begriffe sprechen wollen, die tatsächlich sehr eng miteinander verwoben sind. Arbeit und Generationengerechtigkeit. Deshalb sitzen heute hier noch mehr junge Menschen als sonst. Und da geht der Blick zunächst zu Clara Hunnenberg, die in Düsseldorf einen Handwerksbetrieb führt, spezialisiert, glaube ich, auf Bodenbelege, Parkett und schöner alter Beruf, Teppichkettelei. Eine kleine, aber feine Manufaktur. Und sie selbst ist genau Teil jener Generation, die gerade so kritisch beäugt wird von Gesellschaft und Politik, so nach dem Motto, alles Leistungsverweigerer, kein Bock zu arbeiten. Und die das überraschenderweise offenbar ähnlich sieht, denn sie sagt, die Generation Z ist tatsächlich sehr ausgeruht. Und weiter, ich verstehe nicht, dass so viele Leute keine Lust mehr haben, so richtig zu arbeiten. Wir müssen endlich wieder anpacken. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, an dieser Art von Bashing der faulen Jugend von heute wird sich dieser junge Mann auf gar keinen Fall beteiligen. Studiert noch Psychologie, 23 Jahre alt, glaube ich. Bundessprecher der jungen Linken, der sagt, wir glauben nicht mehr an Aufstieg durch Arbeit. Wir fragen uns, wie können wir durch unser Arbeitsleben kommen, ohne uns kaputt zu arbeiten, wie es unsere Eltern gemacht haben, die 40 Stunden pro Woche malochen und am Ende im Burnout landen. Wir leben ja schließlich nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Herzlich willkommen, David Christner. Freue mich sehr. Ja, und wie sieht der andere sehr junge Mann in der Runde das, der Korrespondent vom Handelsblatt für Wirtschaftspolitik? Es gibt sie tatsächlich immer öfter, sagt er, die gesellschaftlichen Großexperimente mit der Vier-Tage-Woche in Island zum Beispiel, aber auch in England, in Spanien auch. Wie sind die Erfahrungen dort? Er scheint skeptisch zu sein, denn er sagt, die haben alle eine andere industrielle Basis als wir, als Deutschland. Und wenn wir weiterhin wachsen wollen und wir brauchen dringend Wachstum, dann müssen wir irgendwie in Zukunft mehr arbeiten. Die Frage ist, wie könnte dieses Wie aussehen? Herzlich willkommen, Julian Olk. Ja, und wie sieht er das, der mittelalte Mann in unserer Sendung? Er war Bundesarbeitsminister, hat sich Gedanken gemacht um Arbeit, vor allem aber auch um Generationengerechtigkeit. Fast 15 Millionen Babyboomer gehen in den nächsten Jahren in Rente. Wie wird sich das auswirken auf die Rente derer, die heute jung sind? Er schaut da offenbar ein bisschen düster in die Zukunft. Wenn wir so weitermachen, hat er neulich gesagt, dann gibt's irgendwann den großen Knall. Und wir erinnern uns, so ähnlich hat er das schon mal gesagt, viele Jahre her. Und es war damals sehr einfach zu verstehen. Dafür braucht man nicht viel, sagte er damals. Volksschule Hochsauerland reicht. Herzlich willkommen, Franz Müntefering. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde, Herr Müntefering. Vielleicht die erste Frage an Sie. Sie haben im Januar, glaube ich, ne, den 85. gefeiert.
Ja.
Wie groß haben Sie gefeiert? Wie muss ich mir das vorstellen?
Die Feier ist beim 100-Jährigen. Haben wir verschoben. Wir haben noch was zu tun bis dahin. Ja.
Sie haben keine große Sause gemacht?
Nee, kleine, aber war schön.
Verstehe. Wie viele SPD-Genossen waren da?
Lauter. Also alte Freunde, Kameraden, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Mhm. Viele, viele Briefe, Telefonate.
Okay.
Also
Scholz, Klingbeil, Esken, alle da?
Alle geschrieben, ja.
Aber nicht da?
Nein.
Was heißt nein? Warum nicht?
Ja, das war bei uns im Wohnzimmer. Da
sind nur wenige. Passt der Kanzler nicht rein?
Nein.
Ich verstehe. Was hat Ihnen Gerd Schröder geschenkt?
Der hat mir nicht geschrieben. Ich ihm allerdings zu seinem Geburtstag auch nicht. Wir sind im Moment ein bisschen nicht gut aufeinander zu sprechen. Ich habe ihm, als der Krieg in der Ukraine losging, geschrieben, zusammen mit anderen, du musst dem Putin sagen, das ist ein Verbrechen und du musst dich distanzieren davon, das geht nicht, das kann Sozialdemokrat nicht akzeptieren. Und auf den Brief habe ich noch keine Antwort bekommen und so lange ist da auch Schweigen zwischen uns.
Sie haben ihn nie wieder gesprochen seitdem?
Nee.
Trifft Sie das?
Ja.
Ich meine, Sie waren so eng, ne?
Na ja, gut, also so besonders große Freunde waren wir nicht, aber doch politische Freunde, so kann man sagen. Das ging eigentlich nicht so sehr ins Persönliche, aber ich habe mir von ihm schon erwartet, dass er sieht, dass dieser Krieg da zu Ende gehen muss und dass man das nicht irgendwo wegschieben kann und nicht kommentieren oder sogar irgendwie verstehen.
Was ist Ihre Erklärung dafür, dass er das nicht tut?
Weiß ich nicht, das müsste er mir selbst sagen. Da will ich auch nicht weiter drüber nachdenken. Das sind ja viele andere Menschen, die in vergleichbarer Situation ist. Es ist ja nicht nur er so, der sich so verhält, aber weil Ihre Frage eben darauf ging, was ist mit euch beiden, genau. Da ist nichts im Moment.
Und würden Sie sagen, weil Sie heute gerade so offen sind, würden Sie sagen, die SPD müsste da auch noch mal was aufarbeiten in Sachen Russlandpolitik?
Da wird im Moment wieder darüber diskutiert, weil genau. Wie ist das eigentlich damals gelaufen insgesamt. Ich glaube nicht, dass die Russlandspolitik von Gerd Schröder falsch gewesen ist. Und auch nicht im Kern wie von Merkel, weil meine Meinung war immer dazu, wenn es im Osten Europas Öl gibt und Gas gibt und wir brauchen das, wieso soll man da nicht miteinander handeln und soll da auch gut nebeneinander und miteinander leben. So war unsere Vorstellung von allen. Seit Willy Brandt haben wir das ja alle vor uns hergetragen, aber es war auch berechtigt. Und das bleibt auch meine Meinung. Wir müssen die Freundschaft suchen zwischen allen europäischen Ländern.
Hat sich da was verändert? Ich habe neulich, es kam über Amerika, ein interessantes neues Wort gelernt, fällt mir gerade ein. Und zwar eins, das in KGB-Kreisen häufiger mal fällt, Schröderization. Damit meinen die, dass man Politik kaufen kann.
Das weiß ich nicht. Das ist jetzt eine Unterstellung. Und da wollen Sie mich ein bisschen ziehen, das weiß ich auch nicht, da kann ich nichts zu sagen, das weiß ich nicht. Jedenfalls die korrekte Politik gemacht worden ist zwischen Deutschland oder Europa und der UdSSR ist richtig, ist gut, denn Russland gehört dazu und wir müssen auch mit denen versuchen, in Frieden zu leben.
Und die Tatsache, dass wir jetzt plötzlich wieder mit unfassbaren Summen über Aufrüstung diskutieren, wie geht's Ihnen dabei?
Ich würde im Ernstfall, wenn ich noch das zu tun hätte, unterschreiben und sagen, ja, das muss gemacht werden. Man muss sich wehren können. Man muss sich wehren können. Als ich in dem Alter war, da war ich in einem zweiten Jahrgang, der damals zur Bundeswehr gezogen wurde. Und meine Eltern, sehr konservativ, hätten es ganz gern gesehen, wenn ich verweigert hätte. Zu ihrer Überraschung habe ich gesagt, nein, ich gehe dahin. Dann sagen die, wieso? Sie sagt, wenn euch einer angreift, will ich euch helfen können. Und will ich den abwehren können. Ich halte nichts davon, einen Frieden zu suchen, wo man sich selbst fängt, weil man überhaupt nicht mehr reagieren kann. Also man muss sich wehren können und das werde ich auch immer unterstützen. Das heißt aber nicht, dass man aggressiv ist.
Weil hier gerade so viele junge Leute sitzen. Wie geht's euch dabei? Wie geht's Ihnen dabei? Wenn Sie diese irren Summen hören, die gerade wieder für Aufrüstung, für Verteidigung in die Hand genommen werden. Und wir sehen ja, in welchem Zustand das Land so ist. Also was geht euch da durch den Kopf?
Ich muss sagen, ich sehe das sehr ähnlich. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns verteidigen können, dass wir auch nach außen stark dastehen als starkes Land, auch nicht nur auf Deutschland gedacht, sondern auch eine starke NATO, dass es sehr wichtig ist. Und dass ich auch glaube, dass wir auch gerade in unserem Land auch auf die jungen Leute zurückgreifen müssen und sagen müssen, okay, da muss was passieren. Wir müssen eigentlich früh anfangen. Es geht ja auch zur Diskussion, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt wird.
Und Sie wären dafür?
Ich wäre dafür, flächendeckend Frauen und Männer mit der Wahl entweder freiwilliges soziales Jahr oder zur Wehrpflicht zu gehen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man auch einen Zusammenhalt zu seinem Land spürt, dass man auch in der Lage ist, etwas dazu beizutragen zur Allgemeinheit. Und wir sind eine Gesellschaft, die baut aufeinander auf. Und ich bin dafür, dass sie wieder eingeführt wird.
Und Sie könnten sich vorstellen, selber auch zu
Waffen zu greifen? Ich wäre selber auch gegangen. Gar kein Problem. Also ich gebe ehrlich zu, ich glaube, ich hätte eher ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Aber ich glaube, dass es sehr gut ist, wenn man auch zwischen Schule und Studium oder Ausbildung, egal wofür man sich entscheidet, noch mal ein Jahr hat, wo man einfach auch wachsen kann, wo man einfach Erfahrungen sammelt, die man vielleicht anders nie im Leben wieder sammeln kann.
Wie sieht David das?
Ach, also ich glaube, ich würde mich da ein bisschen anders positionieren. Also ich denke halt, wenn wir uns jetzt schon anschauen, wie es jetzt gerade mit den Bedingungen aussieht, wenn man ein freiwilliges soziales Jahr machen will und was man da zum Beispiel an finanziellen Vergütungen bekommt, ist das, finde ich, zu wenig. Und ich glaube, wenn man...
Also Sie würden das Vaterland nur verteidigen, wenn die Bezahlung stimmt?
Die Frage, also ja, das war ja jetzt gerade erstmal zum freiwilligen sozialen Jahr. Und ich glaube, wenn man möchte, dass Leute was für die Gesellschaft machen wollen, wenn sie was Soziales machen wollen, dann finde ich, sollte man dafür auch Anreize schaffen.
Aber das muss ich sagen, sehe ich aber genauso. Ich finde auch, da muss natürlich ein System hinter sein. Leistung, Arbeit, es soll sich lohnen. Also es muss irgendwie entlohnt werden. Das heißt ja nicht, dass man nicht das System noch mal überdenken sollte. Aber wenn nur die Frage ist, führen wir es wieder ein, ja oder nein, auch mit dem Hintergrund zu überlegen, wie wird es wieder eingeführt, würde ich sagen, bin ich dafür.
Wenn ich noch eine Sache ergänzen kann. Ich glaube, es ist ja dann auch noch die gleiche Frage. Also wir reden ja so sehr stark emotional über das Thema. Und es ist natürlich auch ein Thema, was sehr viele Leute bedrückt, vor allem auch in meinem Alter.
Genau.
Ich glaube, gleichzeitig muss man ja aber auch deutlich machen, dass wir als junge Menschen diese Sorgen und Ängste haben und dass wir dafür einen Raum brauchen, worüber wir darüber reden können und gucken können, wie können wir damit überhaupt umgehen. Und ich glaube, wenn wir so eine versteifte Fokussierung darauf haben, okay, wir müssen jetzt ganz viele Menschen für die Bundeswehr rekrutieren, da so rangehen, dann würde ich sagen, ist es nicht äquivalent zu der gesamten Breite von Sorgen und Ängsten von jungen Menschen.
Wie sieht Julian Olk das?
Ich glaube, die Wahrheit, wie man es am besten hinkriegt, liegt am Ende irgendwo in der Mitte der beiden Positionen, die wir jetzt gehört haben. Ich glaube, eine flächendeckende Wehrpflicht ist auch in Anbetracht dessen, dass wir ja heute noch über Generationengerechtigkeit sprechen wollen, gerade nicht geboten. Auf der anderen Seite ist ganz klar, dass wir die Verteidigungsfähigkeit des Landes herstellen müssen und dafür auch viele junge Leute brauchen. Und der Weg dahin ist erstmal, die Bundeswehr zu einem attraktiveren Arbeitgeber zu machen, dass wir die Leute da hinkriegen, die das freiwillig machen wollen. Und wenn wir dann sehen, das ist nicht der Fall, das reicht nicht aus, dann, glaube ich, macht es Sinn, über eine Wehrpflicht zu sprechen. Aber wenn wir uns die Bundeswehr anschauen, und das gilt für Arbeitsbedingungen genauso wie für Ausrüstungsbedingungen, ist dahingehend wirklich noch sehr viel Luft, sehr viel zu tun. Und das ist das, was wir prioritär angehen sollten.
Sie gerade den skeptischen Blick von David Christenhahl. So ganz überzeugt sind Sie nicht.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist ja auch ganz stark. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über die Aufrüstung reden oder über verschiedene Sondervermögen, dann ist da, glaube ich, aber auch, was ja dann wiederum zu anderen Themen ja eigentlich führt, die Sorgen und Ängsten bei jungen Menschen, dass wir auf einmal für Aufrüstung Geld haben, aber für ganz viele soziale Themen gar kein Geld auf einmal dafür haben. Und ich glaube, dass da viele Leute das Gefühl haben, okay, die Politik kümmert sich da um das eine Problem, aber nicht um andere.
Herr Müntefering, soziale Themen. Warum hat die SPD die Wahl so krachend verloren? Hat das was damit zu tun, dass die falschen Themen adressiert sind?
Das hat natürlich den Vorlauf der vergangenen letzten Jahre gehabt. Da ist vieles zusammengekommen. Man kann die Gründe der Menschen im Einzelnen da nicht beurteilen, aber jedenfalls haben wir nicht die Überzeugung vermitteln können, dass wir für die kommenden Jahre die entscheidenden politischen Kräfte sein können. Und wir haben dann insgesamt noch Glück gehabt, glaube ich, in unserer Demokratie, dass die beiden demokratischen Parteien, die jetzt zusammen die Regierung gebildet haben, dies noch tun konnten. Es war ja alles spitz auf Knopf, die ganze Sache. Das war schon eine sehr kriminelle Situation.
Okay, ja, reden wir gleich weiter. Julian Olk.
Die SPD hat im Wahlkampf, um das nochmal in Erinnerung zu holen, glaube ich, einen sehr großen strategischen Fehler gemacht. Sie hat mit genau diesem Ausspielen gegeneinander von sozialen Themen und Sozialausgaben und der Verteidigungsfähigkeit des Landes Wahlkampf gemacht, hat gesagt, Renten oder Panzer. Gleichzeitig ist Olaf Scholz der Zeitenwende-Kanzler gewesen, stand wie kaum ein anderer, zumindest in seiner Anfangszeit, für das Thema Verteidigungsfähigkeit, ist ja auch dann nach Kiew gefahren, hat gesagt, wir unterstützen euch, wir helfen euch. Und als er wieder hier auf den Bühnen stand, hat er gesagt, Renten oder Panzer. Also es war der Lauf mit Anlauf in die Unglaubwürdigkeit. Und also ich habe mich wirklich gefragt, wer da im Willy-Brandt-Haus diese Strategie gemacht hat, die konnte nur scheitern.
Haben Sie eine Erklärung dafür, Herr Müntefering? War das der falsche Mann an der Spitze, Olaf Scholz?
Er hat zumindest in diesem Wahlkampf, in dem zweiten Wahlkampf, die Menschen nicht mehr erreicht. Vielleicht wollte er es auch mental überhaupt nicht mehr, ich weiß nicht so ganz genau. Er hat noch Wahlkampf gemacht, aber der ist im Wesentlichen schon von anderen getragen worden. Und das hat schon eine Rolle gespielt, die Personalentscheidung da an der Stelle.
Sie hätten auf Pistorius gesetzt?
Nein, es hat ja eine Diskussion gegeben, die ich angestoßen habe, wo ich gesagt habe, das muss mal entschieden werden da, die ganze Sache. Das war ja zu erkennen, einige Monate vorher. Aber dann ist das wieder alles eingesammelt worden und das war nun das Ergebnis. So ist das nun mal in der Politik, auch in den demokratischen Parteien. Man kämpft für bestimmte Ideen, aber dann entscheidet sich eine Mehrheit anders und dann ist das das Ergebnis.
Führungsschwäche?
Ja, würde ich sagen, ja.
Von wem? Von Lars Klingbeil?
Nee, der war damals noch nicht in der Funktion, dass er das hätte aufhalten können. Ich finde, bei dem Lars, der kriegt ja im Moment viel vor die Tür geschüttelt. Ich war sehr froh, dass er an dem Wahlabend sich da reingeschmissen hat und gesagt, ja, ich bin da, ich spreche jetzt für die SPD. Ich hatte Angst an dem Wahlabend, dass wir in ein Loch fallen, weil da keiner ist, der wirklich das Ganze erklärt. Olaf Scholz hat das ja nicht gemacht an dem Abend und ich bin dem Lars dankbar dafür und die Partei kann es sein, dass er gesagt hat, ich gehe da rein und jetzt müssen wir gucken, dass er mit ihm zusammen und anderen zusammen das Ganze auch wieder nach vorne bringt. Das wird möglich sein, aber das war schon eine kritische Situation.
Aber es fehlt dir die Klarheit. Es fehlt dir die Klarheit beim Kanzlerkandidaten, haben Sie gerade gesagt. Und es fehlt dir auch die Klarheit im Umgang mit Saskia Esken. War das nicht ein würdeloses Schauspiel? Sozusagen im Grunde zu gucken, bis sich über die Medien so ein Druck aufbaut und die Öffentlichkeit, dass man dann hingehen konnte und sagen konnte, Saskia, also an mir liegt's nicht, aber bitte jetzt leider Rücktritt. Lass es freiwillig aussehen, aber... Eigentlich ist es anders
gemacht. Das war eine schwierige Situation, ganz klar. Aber ich glaube, ich bin noch mal bei dem Lars und bei der Saskia. Es war gut, dass sie zusammen angefangen haben, den Vorsitz zu machen für die Partei. Aber so wie die Dinge sich dann entwickelt haben, war es richtig, dass Lars Klingbeil da an die Spitze gegangen ist und die Führung übernommen hat. Das war ganz klar, das wäre anders überhaupt nicht weitergegangen. Das war meine Meinung.
Und welches Verhältnis hat der Sauerländer Müntefering zum Sauerländer Merz?
Verhältnis haben wir nicht. Ne. Wir bekennen uns ein bisschen. Man hat sich getroffen, man ist sich begegnet. Aber da gibt es keine besonderen Freundschaften. Aber ich halte ihn für einen klugen und für einen Menschen, der auch freundlich und friedlich und fidel sein kann. Also er ist nicht nur griesgrämig, er ist manchmal so ein bisschen zu schnell mit seinem Mund und redet dann schon Dinge, die er besser noch mal geschluckt hätte. Aber insgesamt, die Wählerinnen und Wähler haben entschieden. Und so ist die Demokratie. Und jetzt machen wir diese Koalition und hoffentlich für das Land was Gutes.
Sie hatten große Zweifel. Sie haben gefragt vor der Wahl. Welche Erfahrungen bringt er eigentlich mit? War nie Bürgermeister, nie Landrat, ja, nie Ministerpräsident. Ja. Kohl hat ihn nie ins Kabinett geholt. Merkel hat ihn nie ins Kabinett geholt. Sie wussten offensichtlich warum. Sie kannten ihn besser nicht.
Ja, das ist alles gesagt worden, aber die Demokratie läuft anders. Die Menschen haben anders entschieden. Sie haben ihn trotzdem zum Stärksten gemacht und jetzt müssen wir sehen, dass wir in der Demokratie daraus was Gutes machen können. Und das glaube ich, das geht.
Ist er der richtige Mann?
Die Wähler haben entschieden. Das ist nicht die Frage, ob einer der richtige ist.
Dafür
ist
Ihrer Meinung nach? Nein.
Dafür ist Demokratie da. Wenn die Demokratie so entscheidet, kann ich nicht sagen, habt ihr falsch entschieden. Sondern das ist die Entscheidung. Ist die Entscheidung des Landes. Und jetzt sage ich, ja, wenn ihr das so entscheidet, dann ist er das so. Und das machen wir mit ihm zusammen, das wird Mögliche daraus.
Sie hätten ja jetzt einfach sagen können, klar, ist der Beste. Und hätten wir es einfach abgeräumt, das Thema. Aber das geht Ihnen nicht über die Lippen.
Das meine ich auch nicht. Das haben wir ja vom Wahlkampf deutlich. Ich will bei meiner Linie bleiben. Alle wissen, was ich dazu gedacht habe, gesagt habe, aber die Mehrheit war anders. Und damit muss ich mich abfinden und gehe den Weg jetzt auch.
Lass uns rein ins Thema. Julian Olk sagt im Koalitionsvertrag dieser neuen Regierung taucht der Begriff Wirtschaft 173 Mal auf. Wir haben offensichtlich gezählt. Das Wort Generationengerechtigkeit genau zweimal. Was sagt uns das?
Ja, dass das Thema Generationengerechtigkeit sehr offensichtlich zu kurz kommt. Den Vergleich mit der Wirtschaft, ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Es ist gut, dass das 173 Mal waren es, glaube ich, im Koalitionsvertrag vorkommt. Generationengerechtigkeit zu wenig. Und zwar über die verschiedenen Themen verteilt. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Ein Koalitionsvertrag kann nie zu 100% generationengerecht sein. Es gibt immer Verteilung, wer welche Last trägt. Aber bei diesem Koalitionsvertrag finde ich es sehr eindeutig verteilt zu Lasten der jungen Generation.
Die hier gerade sitzt.
Die hier gerade sitzt. Wenn wir einmal ganz kurz durch die Kernpunkte durchgehen, ist das einmal das Thema Arbeit. Wir laufen in eine Situation rein, in der die sozialen Sicherungssysteme auf Dauer nicht haltbar sind. Das Thema ist altbekannt. Keine der Vorgängerregierungen hat das merklich angegangen. Jetzt wäre die letzte Chance daran, was zu ändern. Und das betrifft insbesondere auch das Thema Lebensarbeitszeit, Renteneintritt, Rente mit 63 und so weiter. Da gab es große Ankündigungen im Wahlkampf, gerade seitens der Union. Im Koalitionsvertrag ist da extrem wenig. Im Gegenteil, mit der Festschreibung des Rentenniveaus wird das Finanzproblem in der sozialen Sicherung eher noch zementiert. Das zweite Thema, was wir haben, ist das Thema Klima. Es wird an den Klimazielen festgehalten, was erstmal gut ist. Aber die Maßnahmen dahingehend sind nicht besonders weitgehend. Also man wird in den nächsten Jahren sehr deutlich die Frage stellen, ob die Klimaziele, die wir haben, damit erreicht werden können. Und das sind, glaube ich, Probleme, die wir angehen müssen. Und ein letztes, was noch dazu kommt, die Schulden, die wir jetzt machen, die wir zurecht machen für das Thema Verteidigung, die wir zumindest in Teilen zurecht machen für das Thema Infrastruktur, auch wenn ich da noch große Fragezeichen habe, was den Abfluss dieser Mittel angeht, die muss ja auch jemand zurückzahlen. Und auch das wird die junge Generation sein. Das heißt, wir haben an drei Stellen große Probleme mit der Generationengerechtigkeit. Und ich hoffe sehr, dass die Koalition auf dem Weg da noch die Lasten etwas anders
Sie sagen, da kommen riesige Belastungen auf die jungen Leute zu. Erst scheitert die Wirtschaft, dann scheitert die Demokratie.
So ist es, ja. Also wir machen uns ja über den Aufstieg extremistischer Kräfte seit langem Gedanken, insbesondere auch der AfD. Und viel wird dann über das Thema Migration gesprochen und Ähnliches. Aber wenn wir uns Forschung zu dem Thema anschauen, sind die Ergebnisse ziemlich eindeutig. Die persönliche Lebenssituation, der persönliche Wohlstand in der eigenen Region ist sehr stark korreliert mit den Wahlergebnissen für derartige Parteien. Und Markus Söder hat ja diesen Begriff geprägt, die letzte Patrone sei diese Koalition jetzt für die Demokratie. Mir geht's ein bisschen zu weit, aber den Grundgedanken kann ich gut verstehen dahinter. Das heißt, wenn wir aus dieser Stagnationsphase, die uns ja gleichzeitig in immer schwierigere Fahrwasser bringt, die wir ohnehin schon bekommen durch den demografischen Wandel und so weiter. Wenn wir da jetzt nicht rauskommen, dann kriegt auch die Demokratie ein Problem.
So, wir haben jetzt, Clara Hohlenberg, das dritte Jahr, glaube ich, in Folge, ne, Rezession. Arbeitet Deutschland zu wenig? Haben wir ein Thema beim Thema Leistungsbereitschaft?
Also, ich glaube, dass wir gerade in einem Umschwung sind, ne? Also, wir hören es immer mehr und nur dieses Thema Deutschland arbeitet zu wenig oder eine Generation arbeitet zu wenig. Ich glaube, da liegt nicht das Problem. Die Arbeitsstunden.
Ich habe auch bewusst ganz allgemein gefragt.
Ja, die Arbeitsstunden.
Mach's nicht an der jungen Generation.
Nein, generationenübergreifend. Ne? Also wir haben ja auch das Thema mit dem Renteneintritt. Ne? Also es gibt ja Debatten. Also in jeder Generation, würde ich sagen, gibt es ein bestimmtes Thema, was zum Thema Arbeit und Arbeitszeit zu tun hat. Ich glaube, dass es auch darauf ankommt, wie gearbeitet wird. Also die Leistungen, die verbrachten Stunden, die Motivation, die spielt auch eine Rolle. Die ist genauso wichtig, wie viele Stunden gearbeitet werden. Weil wie die Stunden gefüllt werden, ist natürlich, spielt auch eine Rolle. Und ich glaube, dass man sich ganz stark das Arbeitszeitenmodell angucken muss, dass wir einfach zu fest, also nicht offen genug sind, uns verschiedene Modelle anzugucken. Also ich meine, ich habe mich ganz klar gegen die flächendeckende 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich ausgesprochen, bleibe ich auch bei.
Könnten Sie sich das leisten?
Nein, könnten wir nicht. Also wir haben auch gerade aufs Handwerk bezogen, ich meine, 95% aller Handwerksbetriebe in Deutschland haben unter 25 Mitarbeiter. 90% sogar unter 5 Mitarbeiter. Also wir haben jetzt 24 Mitarbeiter, wir haben die Teppichproduktion und wir haben das Einfassen von den Teppichen.
Mhm. Kettelei.
Die Kettelei, genau, wo wir abgepasste Teppiche, die zum Beispiel unter Betten, unter die Couch, im Treppenläufer sind, bei uns mit einem Garn umfassen quasi, was auch mit Unterstützung von Maschinen, aber mit sehr viel händischer Arbeit gemacht wird. Und wir haben den Handel, wo der Handwerker selber unser Kunde ist. Also auch da sind wir im direkten Bezug zum Handwerk.
So, und das ist schwere Arbeit, ne? So ein Teppich ist schwer.
Ja, so ein Teppich wiegt so 2-3 Kilo, auf den Quadratmeter gerechnet schon. Und natürlich gibt's Hilfsmittel. Also wir haben auch Stapler, es gibt Wagen, um diese Teppiche zu bewegen. Aber ich meine, wir kennen es, glaube ich, alle, wenn es mal schnell gehen muss, ne, dann hebt man den mal eben an. Man muss den auch auf den Teppichen, also auf den Tischen, muss man die Teppiche trotzdem bewegen, um einmal drumherum zu kommen. Das ist sehr, das ist schon sehr anstrengend.
Wie viele Leute suchen Sie aktuell?
Also wir haben jetzt 5, die in den nächsten 3-4 Jahren in Rente gehen werden. Die müssen wir natürlich ersetzen oder motivieren, länger bei uns zu bleiben.
Und wenn Sie eine Stellenanzeige schalten, wie viele Leute melden sich dann?
Das kommt drauf an. Also im Handel ist es schon ein bisschen mehr. Und in der Produktion ist es total schwierig. Da müssen wir eigentlich aktiv Leute ansprechen. Das ist meistens Mundpropaganda, weil den Begriff Ketteln kennt fast niemand. Ja, das ist schon das erste Problem. Und da auf so eine Stellenanzeige bekommen wir vielleicht mal 3, 4, 5 Bewerbungen in 4, 5 Wochen. Also da merkt man schon, dass einfach der Rückgang da ist. Es läuft sehr viel über Mundpropaganda, wie schon gesagt.
Wo kommen Ihre Leute her, die das machen?
Also wir 2/3 unserer Belegschaft hat einen Migrationshintergrund.
Wo kommen die Leute her?
Aus Polen, aus dem Kosovo, aus dem Iran, aus der Türkei unter anderem. Dann haben wir Leute aus Griechenland bei uns arbeiten, also wirklich sehr multikulturell.
Und haben die eine andere Einstellung zu dieser schweren Arbeit?
Ja, also die Leute, die zum Teil einfach auch hier hingekommen sind, die sind natürlich auch unter einer anderen Grundvoraussetzung nach Deutschland gekommen. Die sind dankbar für jeden Job, den sie machen können. Wir sind ein Familienunternehmen, wir nehmen jeden herzlich auf. Also bei uns wird jeder Mitarbeiter gewertschätzt und gleich behandelt. Und man muss aber sagen, die Bereitschaft zu körperlicher Arbeit ist dort doch eindeutig mehr vorhanden. Und die Bewerbungen, die wir bekommen, sind auch meistens, nicht nur, aber meistens von Leuten mit Migrationshintergrund oder die erst seit kürzerer Zeit sich in Deutschland leben.
Mhm. Herr Müntefering, wenn Merz sagt, auch die Bürger müssten anpacken, wir müssen in diesem Land mehr und effizienter arbeiten, mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand des Landes nicht erhalten können. Hat er recht?
Also ich will ganz schnell mal eben sagen, wir reden über Arbeit hier, über den Arbeitsmarkt Arbeit. Es gibt auch eine ganze Menge Arbeit, gesellschaftlicher Art, sozialer Art, in den Haushalten, mit den Kindern, mit der Pflege, mit all den Dingen, die auch da sind. Auch das muss man immer, wir dürfen nicht nur so sprechen, als ob es dann nur diese Arbeit gäbe in den Unternehmen, sondern es gibt in der Gesellschaft auch ganz viel Arbeit, die da gemacht wird. Und deshalb bin ich immer noch ganz zuversichtlich, dass man das organisiert bekommt, dass man auch dafür werben muss, für die einzelnen Wege, die man da gehen kann. Ich will noch einen Begriff ganz schnell ansprechen, die Sache mit der Rente. 63 ist angefangen dabei, aber ich habe damals die Rente auf 67 erhöht. Nicht ich selbst konnte erhöhen, aber ich habe das begonnen. Und die Rente 67 kommt auch. Die Rente 67 kommt auch. Sie ist bald da. Also da wird schon Bewegung da. Das ist auch richtig, dass mit der demografischen Entwicklung wir da an der Stelle entwickeln müssen. Und wir sehen, und da das freut mich sehr, dass etwa 15-20% derer, die eigentlich aus der Arbeitsleben ausscheiden könnten, sagen, ich will noch länger machen. Das sind welche, die sagen noch ein halbes Jahr oder 2 Jahre oder wenigstens eine halbe Woche noch. Mhm. Das heißt, das wird der Ausstieg aus dem Arbeitsleben in der Rentenphase wird immer flexibler werden. Und das ist gut so. Dazu müssen wir auch Mut machen.
Hätten Sie die Rente mit 63 gemacht?
Nein.
Warum macht man sowas?
Es war mit guter Absicht sicher gemacht, weil da wirklich Berufe sind, die nicht bis 65 kommen. Das weiß ich.
Ja, auch, das ist ja ein anderes Thema.
Dass das so ist, aber deshalb, man muss denen, die vorher ausscheiden müssen, denen muss man helfen. Da muss man auch was für tun, weil die einfach körperlich nicht mehr klarkommen. Das gibt es ja. Aber insgesamt, man muss sich einfach mal vorstellen, was sich da verändert hat. Als ich aus der Schule kam, war ich 14 Jahre und 2 Monate und bin dann angefangen mit der Arbeit. Heute gehen, und viele gingen damit 14, 15, 16 in die Betriebe, in die Unternehmen arbeiten. Heute sind die, wenn sie in den Arbeitsmarkt kommen, 22, 23, 25. Allerdings haben sie eine bessere Qualifikation. Das heißt, die Wirtschaft kriegt Leute, die mehr können, als wir damals gekonnt haben. Wir waren kleine Piefkes. Das heißt, da verschiebt sich was unten ganz groß. Ungefähr 5, 6, 7 Jahre später kommen wir erst in das Erwerbsleben rein. Und deshalb war oben der Zuwachs über 60 und 63 hinaus war schon entscheidend. Deshalb, ich werde immer unruhig, wenn über den Ruhestand gesprochen wird da oben. Wir brauchen die Menschen noch. Wir brauchen die Menschen noch, wenn die 60, 63 und 65 sind.
Das heißt, wir müssen länger arbeiten?
Angeboten Und manche und zunehmend viele tun es. Und bis 67 kommt ja, weil immer so viele reden, so als ob das weg wäre mit den 67. Es ist nicht weg. Die 67er Rente kommt.
Der Ausschnitt, ich glaube, wir haben den sogar vorliegen, wie Sie das damals erklärt haben. Es war sehr interessant, weil er so viel, Sie lachen schon, weil er so viel erzählt. Damals war schon klar, worauf das in den sozialen Sicherungssystemen hinausläuft. Dann haben Sie Folgendes gesagt. Wir hören mal kurz rein.
Es kann nicht sein, dass wir im Schnitt mit 60 in Rente gehen in Deutschland. Es kann nicht sein. Sondern wir müssen das faktische Renteneintrittsalter anheben. Denn eines geht nicht. Dass wir 7-8 Jahre länger leben, als die Menschen, die 1950, 60 vergleichbar alt waren, so ist das. Aber in Wirklichkeit 5 Jahre weniger arbeiten, als es damals möglich war. Da braucht man eben keine Mathematik. Da reicht eben diese Volksschule im Sauerland, um zu wissen, kann ich hinhauen. Man muss irgendwas machen an der Stelle. Wir haben im Jahre 2007 ein Gesetz zu machen, das es ermöglicht, ab Jahr 2012 beginnend, das Renteneintrittsalter 67 anzupeilen. Das hat eine Voraussetzung. Wir müssen es miteinander hinbekommen, mehr dafür zu tun, dass die älter werdenden länger in Beschäftigung bleiben können oder wieder eingegliedert, so wie ich es eben angesprochen habe.
So, 2005 war die Ansage, 2007 sollte es dann tatsächlich in Kraft treten. So lange ist schon klar, dass wir auf ein großes Problem hinauslaufen. Seitdem war das Arbeitsministerium die allermeiste Zeit in SPD-Hand und passiert ist trotzdem nichts.
Das verstehe ich nicht.
Passiert ist wenig, um diese Systeme sozusagen so zu gestalten, dass sie nicht irgendwann kollabieren.
Wir haben ja eben gesagt, mit der Rente 67 ist ein entscheidender Schritt gemacht an der Stelle, ganz klar. Und das entlastet natürlich auch die kommenden Generationen. Wir müssen bis dahin natürlich auch dafür sorgen, dass die Nachwachsenden in den Berufen sind, dass sie auch in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen. Das ist ganz wichtig, dass wir das hinkriegen, dass wir nicht irgendwas nebenher machen. Da sind auch immer solche Gedanken da. Sondern es müssen auch dann die Menschen mit von ihren Löhnen und die Unternehmer auch zahlen in die Rentenversicherung und in die Krankenversicherung.
Bevor wir gleich David Christner fragen, ob diese junge Generation dazu überhaupt bereit ist, würde ich noch gern einmal von Julian Olk wissen, wie dramatisch ist die Situation tatsächlich?
Sie ist ziemlich dramatisch, wenn wir uns mal anschauen, was wir eigentlich mit Blick auf die zentrale Kenngröße für unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum sehen und wie wir auch sehen, wie der Faktor Arbeit dort wegfällt. Dann können wir uns das am besten anschauen am sogenannten Potenzialwachstum. Also was kann die deutsche Wirtschaft aus sich selbst heraus leisten?
Potenzialwachstum. Das ist ein interessanter Begriff.
Das ist ein sehr interessanter Begriff, deshalb, weil wir ja viel auf die Stagnation, die Sie angesprochen haben, gerade schauen und die 0,0 und so weiter. Aber
ist das die Grafik dazu?
Das ist die Grafik.
Vielleicht können wir die einmal...
Die sollte sich jeder, der...
in Großaufnahme mal zeigen. Können Sie das einmal erklären, bitte?
Jeder, der sich um Wohl und Wehe Deutschlands sorgt, sollte sich die ausdrucken und über den Schreibtisch tackern. Also das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Also was kann die deutsche Wirtschaft aus sich selbst heraus leisten, zeigt diese Grafik. Was kann sie also, wenn wir äußere Einflüsse weglassen, wirklich für uns tun? Das ist die schwarze Linie. Und wir sehen, dass im Schnitt seit Mitte der 90er, das ist jetzt noch nicht zu sehen, aber bis 2024 das Potenzialwachstum bei deutlich über 1% lag. Wir sehen jetzt, wie diese schwarze Linie immer weiter nach unten geht. Und wir sind jetzt bei einem Schnitt zwischen 0,3 und 0,5% in den nächsten Jahren bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Woran liegt das? Das sind diese bunten Balken, die wir uns da anschauen müssen. Das ist einmal das Thema Kapital, wächst nicht wirklich. Das Thema Produktivität wächst auch nicht wirklich. Also wir haben viele Probleme an diesem Standort. Das größte Problem ist aber dieser dunkelblaue Balken. Der liegt nämlich im Minus, wie wir da sehen.
Das ist das Arbeitsvolumen.
Das ist das Arbeitsvolumen. Und wir sehen am Arbeitsvolumen, dass es nicht mehr zum Wachstum beiträgt, sondern es sogar noch schmälert. Und zwar um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte pro Jahr. Das ist das, was wir da sehen, wie dieser Balken immer weiter anwächst. Und dann könnten wir denken, naja, bis 2028, 2029, dann ist dieser Balken, ist ja klein, ist ja nah an der Null, ist nicht so schlimm. Es gibt Berechnungen, die gehen bis 2070 und weiter. Dieser blaue Balken kommt nicht mehr über die Null, sondern er schmälert unser Wachstum auf Dauer. Und wir müssen natürlich alles dafür tun, das zu ändern. So, und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, vor der wir gerade stehen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, Herr Müntefering hat es gerade gesagt, er hat 2005 einiges schon getan, um das zu ändern. Aber wir sehen darin ja ganz deutlich, das reicht nicht mehr, das ist 20 Jahre her. Wir brauchen noch ganz andere Maßnahmen und über die lohnt es sich
reden zu sprechen. Reden wir gleich, ich würde gerne David Christen als Vertreter der sehr jungen Generation fragen. Ich habe das eben gerade vorgetragen, ne? Sie sind 23, ja. Sind der Bundessprecher der jungen Linken. Ja. Haben wir mit der Linkspartei nichts zu tun.
Genau.
Sie waren mal bei den Grünen, bei der Grünen Jugend.
Richtig.
Genau. Dann ausgetreten.
Ich glaube...
Und haben jetzt eine eigene Bewegung, eine eigene Partei gegründet? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist quasi so, dass wir, und das ist ja auch eigentlich ein spannender Punkt, wenn wir jetzt über dieses ganze Thema reden und unter anderem ja jetzt auch über die Sozialdemokratie geredet haben, wollen wir wieder diejenigen erreichen, die vor allem von der Politik vernachlässigt werden und von dessen Sorgen und Ängste quasi nicht mehr erreicht werden. Und ich glaube, das Spannende ist ja jetzt, wie wir jetzt auch schon wieder über dieses Thema geredet haben, reden wir über Grafiken, Zahlen etc. Aber ich glaube,
mehr
es geht
arbeiten.
Auch darum, genau, mehr arbeiten. Und ich frage mich, inwieweit wir außer Acht nehmen wollen, welche Schicksale dahinter stehen. Und ich glaube, das Spannende ist ja, es wurden jetzt schon verschiedene Dinge angesprochen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel über Rente nachdenke, dann schaue ich mir an, ich bin 2002 geboren, welche Regierung gab es denn in den letzten 23 Jahren? So, dann gab es Rot-Grün mit Agenda 2010, da wurde das Rentenniveau gesenkt und infolgedessen ist die Altersarmutsquote verdoppelt seitdem. Dann haben wir ein Renteneintrittsalter, was auf 67 jetzt schrittweise erhöht wird. Und um ehrlicherweise ist das meiner Meinung nach eine Rentenkürzung durch die Hintertür. Weil, wie Sie ja auch selber auch schon angesprochen hatten, Herr Müntefering, nicht alle werden älter. Diejenigen, die schon mit 18 hart arbeiten müssen, da gehen die Knochen kaputt, da gehen die Hüften kaputt. Bei meiner Tante ist es so, die hat in der Automobilindustrie gearbeitet, die kann kaum noch laufen, die braucht eine neue Hüfte. Da müssen sie dann früher mit Abschlägen dann in die Rente gehen. Und ich finde, das sind so Positionen, die in dieser Debatte viel zu kurz kommen. Und ich mache mir ehrlicherweise weniger Sorgen um den demografischen Wandel. Den müssen wir natürlich auch ernst nehmen. Dafür müssen wir politische Lösungen finden. Aber ich mache mir größere Sorgen darum, dass die Politik dieses Problem so groß aufbauscht, dass die Rente immer weiter runtergekürzt wird und ich in 40 Jahren dann gar keine Rente mehr bekomme gesetzlich.
Und Sie sagen, dass mit Verweis auf die kaputte Hüfte, so wollen wir es nicht machen. Wir als junge Generation, wir wollen so hart nicht mehr arbeiten. Wie viele Stunden pro Woche wäre für Sie eine adäquate Arbeitszahl?
Also ich glaube, die Frage ist ja anders. Ich glaube, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wie es bei Freundinnen und Freunden von mir aussieht, dann ist es so, dass fast alle neben dem Studium noch einen Minijob daneben haben oder einen Job daneben. Also die Erwerbstätigkeit von jungen Menschen ist ja auch auf einem Rekord seit 1990, also seit den 90er Jahren. Und das ist ja nicht der Fall, weil wir jetzt faul sind oder weil wir total ehrgeizig sind, sondern weil wir müssen. Die Armut unter Studierenden zum Beispiel, also jeder dritte Studi lebt in Armut. Ich glaube, das sind ja Punkte, wir sollten das, glaube ich, nicht so naturalisieren im Sinne von der Mensch ist so und so oder junge Menschen sind so oder so oder alte Menschen sind so und so, sondern wir sind in einer Krisensituation und damit müssen wir umgehen.
Naja, aber die Idee von Arbeit, die Einstellung zur Arbeit, wenn Merz sagt und Thorsten Frey, glaube ich, hat es ähnlich gesagt, die stören sich vor allen Dingen an so Begriffen, Kampfbegriff Work-Life-Balance. Die sagen, wir müssen jetzt mal wieder mehr reinhauen. Im Grunde sagen sie, weniger Life und mehr Work. Das ist das, worum es in Zukunft geht. Gehen Sie das mit?
Also ich glaube, das klingt so, als wäre Work-Life-Balance so ein tolles Nice-to-Have, was man irgendwie hier zusätzlich haben kann. Aber wenn ich mir zum Beispiel einen der prekärsten Bereiche anschaue, die Pflege in Deutschland, dann ist es so, dass 300.000 Pflegerinnen und Pfleger wieder als Vollzeitpflegerin zur Verfügung stehen würden, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären. Und ich finde, wenn wir darüber reden, dann ist es ja quasi nicht so, dass wir sagen, okay, wir wollen die Arbeitsbedingungen verbessern, damit das irgendwie hier ein bisschen ein Zusatz ist, sondern ich finde, es ist ja eine Notwendigkeit daraus, dass wir zum Beispiel in der Pflege eine große Krise haben. Und ich glaube, das gilt für viele verschiedene
Aber
Bereiche.
Aber die Arbeitswelt heute, werden Arbeitnehmer ausgebeutet, Ihrer Meinung nach? Arbeiten die zu viel? Arbeiten die sich kaputt?
Also ich würde sagen, wenn wir uns anschauen, wie es zum Beispiel bei Frauen ist, dass ein erheblicher Teil in Teilzeit arbeitet, weil sie quasi nicht in Vollzeit arbeiten können und gleichzeitig noch die Aufgaben, die sie gesellschaftlich noch mittragen müssen, im Sinne von Pflegen, Putzen, Kochen etc., Aber wenn ich mir dann quasi anschaue, wer in Vollzeit arbeitet und diese Aufgaben noch zusätzlich macht, dann würde ich sagen, auf jeden Fall macht das die Menschen kaputt. Ja.
Und was mit Männern?
Da können wir jetzt wieder auch in andere Richtungen gehen. Ich meine, wenn wir uns auch die Krankenstände anschauen, dann sind die auch auf einem Rekordhoch.
Die sind bei 19 Tagen im Schnitt.
Ja.
Was sagt Ihnen das?
Das ist zu viel.
Also zu viel Krankenstand oder zu viel Arbeit?
Zu hoher Krankenstand. Und ich glaube, dann müssen wir gucken, was für eine Lösung wir dafür finden. Und ich
aber
glaube,
warum, woher kommen diese 19 Tage Ihrer Meinung nach?
Also, ich glaube, diese 19 Tage kommen ja insbesondere dann, wenn wir das Gefühl haben, einerseits können wir natürlich auf eine psychische Ebene gehen, Psychologie studiert, da können wir sagen, okay, das ist sehr oft auch ein Burnout, den die Leute erleben, also sehr viel Leistungsdruck etc. Gleichzeitig kann man natürlich auch den Punkt angehen, im Sinne von, ja gut, wenn eine Pflegerin in Vollzeit arbeitet und dann auf ihrer Station 50 Patientinnen pflegen muss, dann ist das natürlich auch eine erhebliche körperliche Anstrengung. Und ich glaube, dann müssen wir gucken, wie wir die Arbeitsbedingungen verbessern.
Arbeiten wir zu wenig? Arbeiten wir zu viel? Müssen wir mehr arbeiten, Herr Olk?
Ich glaube, das, worum es jetzt gerade ging, ich sehe da gar keinen Widerspruch. Also das Pflegebeispiel ist ja völlig berechtigt und dass die Arbeitsbedingungen da verbessert werden müssen, ist vollkommen klar. Aber dann, wenn man diese Arbeitsbedingungen verbessert, dann wollen die Leute garantiert auch mehr in diese Jobs rein. Und es geht ja nicht darum, also natürlich geht es nicht, dass eine Person dann in der Nachtschicht 50 Leute auf einer Station versorgt und Überstunden ohne Ende schiebt. Aber das, also wir müssen ja über diese, wenn wir die Frage stellen, wie sichern wir unseren Wohlstand, müssen wir uns ja diese Makroebene anschauen. Dann ist das Pflegebeispiel eins von vielen Beispielen, was wir verbessern müssen, wo wir die Arbeitsbedingungen verbessern müssen, sodass mehr Leute in diese Berufe reingehen. Und damit lösen wir das ja. Das ist ja keine Frage von Work-Life-Balance oder Ähnlichem. So, und zu der Aussage von Friedrich Merz. Ich glaube, da muss man was zu sagen, was politische Kommunikation betrifft. Weil die steht ja auch, also der Bundeskanzler stellt sich hin und sagt, Work-Life-Balance ist alles Quatsch und wir müssen mal mehr arbeiten. In der Sache hat er totalen Punkt. Das ist ja genau das, was wir gerade gesehen haben, was ich gerade geschildert habe. Aber das natürlich in einem Kommandoton zu machen und zu sagen, damit ist jetzt alles Schluss, das motiviert die jungen Leute natürlich nicht. Deswegen glaube ich, gut, dass der Bundeskanzler dieses Thema erkannt hat, aber er sollte sich noch mal überlegen, in welchem Ton er das Ganze anspricht, um die Leute davon zu überzeugen. Und ein Punkt ist, glaube ich, noch ganz wichtig, wenn wir über diese Fragen sprechen, Work-Life-Balance, 4-Tage-Woche. Wir tun ja gerade so, als würden wir hier sitzen und würden dann am Ende zusammen einen Gesetzentwurf schreiben oder jeder für sich den einbringen. Und damit entscheiden wir ein für alle Mal für alle Unternehmen, wie die Leute zu arbeiten haben oder wie sie nicht zu arbeiten haben. Und es gibt Unternehmen, die sagen, wenn ich eine 4-Tage-Woche anbiete bei mir, kriege ich bessere Leute und habe am Ende einen besseren Output. Es gibt aber ganz viele Unternehmen, die sagen, dass es nicht so ist. Und warum lassen wir nicht einfach in dem Fall den Markt entscheiden und sagen, der Markt entscheidet, wenn er eine 4-Tage-Woche anbieten will und das besser ist, dann soll er das machen. Und wenn das nicht so ist, dann macht er es nicht.
Herr Christoph, für Sie 4-Tage-Woche oder 5-Tage-Woche? Wo geht die Reise hin?
Wenn ich da noch mal kurz drauf eingehen kann. Ich glaube, ich muss ja einmal betonen, auch wenn ich jetzt die Schicksale im Vordergrund gestellt habe, ich mache mir ja auch große Sorgen um die Wirtschaft, so ist ja nicht. Ich glaube aber, ich mache mir insbesondere Sorgen darum, weil ich das Gefühl habe, dass so wie wir quasi darüber diskutieren oder welche Maßnahmen wir treffen, dass diese dann auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen fallen und dass wir dann darunter leiden am Ende. Und ich glaube...
Inwiefern?
Ja, da hatten wir jetzt ganz am Anfang zum Beispiel schon darüber geredet. Wir reden darüber, okay, das Rentensystem sei so mit so hohen Kosten verbunden. Übrigens, gemessen am Wirtschaftswachstum, am BIP, sind die Staatszugaben in den letzten 20 Jahren nicht bedeutend gestiegen, sondern sind eigentlich auf einem ähnlichen Level. Aber nochmal ein anderes
Thema. Die Beiträge natürlich durch die Decke gegangen sind.
Naja, aber ich glaube, dass der Punkt, wenn ich
120 dabei... 120 Milliarden nur ins Rentensystem. Bei einem Bundeshaushalt von knapp 500 Milliarden.
Genau.
Keine Peanuts.
Das ist die Nummer, die nominale Nummer. Aber ich glaube, wenn man das dann nochmal ins Verhältnis setzt zum BIP, dann ist es in den letzten 20 Jahren nicht bedeutend mehr geworden.
Aber nochmal, sollten wir weniger arbeiten in Zukunft, damit wir Burnouts und ähnliche Dinge vermeiden können? Oder müssen wir tatsächlich, das ist ja die Aufforderung, wieder in die Hände zu spucken und sich anzustrengen?
Ich glaube, der Punkt dabei ist, Einerseits kann man natürlich jetzt darüber argumentieren, okay, wir haben so hohe Krankenstände, wir haben Leute, die irgendwie eine kaputte Hüfte haben, Burnout etc., haben wir ja schon darüber geredet, dass eine 5-Tage-Woche für diejenigen in solchen Branchen quasi gar nicht mehr möglich ist, weil sie daran kaputt gehen.
Also Sie sagen, 5 Tage zu arbeiten ist in bestimmten Branchen eine Zumutung, kann man nicht machen?
Ich glaube, wenn Sie die Pflegerin fragen, dann wird sie in vielen Fällen ja sagen.
Okay, lass mal einmal die Pflegerin weg. In welchen Branchen noch?
Gut, also ich, wie gesagt, ich studiere Psychologie. Ich war letztes Jahr in der Klinik tätig. Da ist das, glaube ich, eine Meinung, die auch sehr verbreitet sein kann. Ich glaube, sonst können wir ja darüber reden. Okay, wir haben jetzt zum Beispiel Gewerkschaftskämpfe in den letzten Jahren gesehen, wo ja auch eine Arbeitszeitverkürzung immer mal wieder gefordert wurde.
3 zusätzliche Urlaubstage stehen gerade in Rede.
Genau.
Und ist so berechtigt, so eine Forderung?
Ja, also ich glaube, wie gesagt, an diesen Punkten gesagt, ist die Arbeitsbelastung für viele Menschen zu hoch. Und ich würde aber gleichzeitig sagen, dass wir natürlich gucken müssen, auch wenn wir jetzt über einen Fachkräftemangel reden, dass wir gucken müssen, dass wir die Arbeitsbedingungen verbessern können. Und ich glaube, da ist die 4-Tage-Woche natürlich ein Anreiz für viele. Und gleichzeitig natürlich aber auch der Punkt, okay, wir können den Leuten nicht einfach oder den Unternehmen nicht einfach eine 4-Tage-Woche überstülpen, sondern wir müssen gucken, in welchen Branchen geht das an welchen Stellen zuerst.
Frau Hundenberg, wenn Sie das hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Also das, was ich gerne zum Teil natürlich verstehen kann, und auch wir legen sehr viel Wert auf unsere Arbeitsbedingungen, weil wir wissen, dass es sehr wichtig ist und schätzen unsere Arbeitnehmer. Aber das, was ich sehr schade finde, ist, dass dieser Blick des Arbeitgebers vollkommen außen vor ist. Ich meine, wir haben in Deutschland sehr, sehr viele Unternehmen, aber der Großteil dieser Unternehmen sind kleine Unternehmen. Also auch wenn wir jetzt hier von Gewerkschaften reden, das sind ja ganz andere Dimensionen. Und die Probleme, über die wir hier gerade gesprochen haben, auch Burnout ist zum Beispiel bei sehr vielen Unternehmern auch ein Thema. Die arbeiten aber einfach durch. Ich meine, ich glaube auch, ich kann aus Erfahrung bei uns sprechen. Ich weiß nicht, wie viele schlaflose Nächte wir hatten, weil wir die Probleme hatten. Wir wussten am nächsten Morgen, wir haben kein Personal. Wir haben laufende Kosten, die gezahlt werden müssen. Wir müssen immer mehr Mitarbeiter-Benefits integrieren. Und ich mache das wirklich gerne. Also wir sind ein Familienunternehmen, wir leben das durch und durch. Aber ich glaube, der Blick des Arbeitgebers, also des Unternehmers in Deutschland, wir müssen ja ein Land sein, was auch attraktiv ist, um Arbeitgeber zu werden. Ich meine, wo kommen die Jobs her, wenn es keine Arbeitgeber mehr gibt? Und ich glaube, dass es auch sich einfach irgendwie einfach gemacht wird, manchmal zu sagen immer, ja, meine Gesundheit. Und ich gebe dir vollkommen recht, die Arbeitsbedingungen, auch gerade in der Pflege, müssen verändert werden. Aber jetzt nehmen wir mal wirklich die Großkonzerne, wo wir hier von ungefähr 1% der Unternehmen in Deutschland reden, außen vor. Die anderen 99 haben unter 250 Mitarbeiter und 90% unter 25. Das ist ja nicht so, dass der Chef da sitzt und denkt, ja, ihr arbeitet euch jetzt für mich kaputt und ich mache mir jetzt ein schönes Leben. Also die haben ja meistens Work-Life-Balance. Also das ist ja gar nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie oft ich am Wochenende in der Firma bin, auch an einem Sonntag. Für mich ist auch nicht um 17 Uhr Schluss. Und ich mache das gerne. Ich habe eine Erfüllung in meinem Job. Mir macht es Spaß. Ich habe eine Leidenschaft dafür. Und ich glaube, dass unsere Mitarbeiter würden das unterschreiben. Die machen das auch sehr gerne. Wertschätzung, vollkommen, gebe ich dir recht. Und ich glaube aber, dass es da der falsche Blick ist, immer nur auf die Unternehmer zu gucken, sondern dass da einfach auch die Politik gefragt ist, zu sagen, wie können wir es überhaupt gewährleisten, dass auch Unternehmer die Möglichkeit haben, diese Arbeitsbedingungen zu stellen, weil das kostet auch alles Geld. Und auch das Geld muss erstmal verdient werden. Mhm. Und die Lohnkosten steigen, die Mitarbeiterbenefits steigen, die Energieabgaben steigen, die Miete steigt. Davon ist ja nicht nur der Arbeitnehmer betroffen, davon ist ja auch der Arbeitgeber betroffen. Und das Geld quasi, die Leute sind nicht mehr gewollt, so viel Geld auszugeben. Wir haben tagtäglich die Preiskämpfe bei uns. Verständlicherweise, alles wird teurer. Aber irgendwo muss das ganze Geld ja auch herkommen. Und ich finde es einfach schade, dass dieser Blick auf den Arbeitgeber und zu sagen, wie können wir hier eigentlich als Land attraktiv sein, auch für Unternehmen nach Deutschland zu investieren, einfach irgendwie gar nicht so eine große Rolle spielt.
Herr Müntefering, Clara Hohenberger sagt gerade, Arbeit kann, so verstehe ich Sie, etwas Sinnstiftendes sein. Müssen wir unser Verhältnis zu Arbeit neu definieren, neu austarieren? Ist uns da was verloren gegangen?
Ich glaube, es ist für die allermeisten Menschen sinnstiftend, die in den Berufen sind. Die sind das auch gerne, die machen das auch gerne. Ist ja kein Zufall, dass manche mit 63, 65 sagen, lass mich noch ein bisschen machen. Das ist mein Leben. Arbeit ist Leben und Leben ist Arbeit. Das ist eigentlich die Wahrheit, die dahinter steckt dabei. Und deshalb muss man auch überlegen, neben der demografischen Entwicklung, die wir haben, die ist schon wichtig, was wir da gehabt haben, Mitte der 60er Jahre, Einbruch bei der Geburtenrate und das wächst jetzt durch bis da oben hin. Aber es kommen ja auch Menschen in unser Land, vielleicht müssen wir darüber auch mal sprechen, ob wir damit nicht auch so umgehen, dass wir ihnen eine vernünftige Qualifizierung geben, damit sie dann hier auch arbeiten können und sich einbegeben können. Die meisten von denen wollen. Dann muss ein paar, die wollen nicht, ein paar Deutsche wollen auch nicht. Also wenn man denen, die kommen, wenn man denen Gelegenheit gibt und sagen, herzlich willkommen und wir zeigen euch mal, wie das geht und dann könnt ihr mithelfen dabei, dass wir alle miteinander gut leben können. Dem Kanzler rate ich, da an der Stelle nicht mit allzu dickem Mund darüber zu sprechen, sozusagen, als ob das Volk ein bisschen faul wäre, einiger müsse jetzt ja mahnen. Das ist falsch. Das ist falsch. Das sind die äußeren Bedingungen, die im Augenblick dazu führen, dass wir da vor großen Herausforderungen stehen. In diesem Jahr mussten zum Beispiel 100 Milliarden aus dem letzten Jahr aus dem Haushalt des Bundes in die Krankenversicherung gegeben werden, damit in die Rentenversicherung gegeben werden, damit überhaupt die Renten ausgezahlt werden können. Das heißt, das, was wir ausgerechnet haben damals, so viele Menschen gibt es, so viele Kinder kommen und so wächst. Da wir immer länger leben, schön, hat das aber natürlich auch die Konsequenz, dass auch länger Rente gezahlt werden muss. Und das ist ein ganzes, großes Problem, mit dem wir da zu tun haben. Aber da darf man nicht vorweglaufen. Und vor allen Dingen nicht den Leuten sagen, ey, schränkt euch mal an, ihr müsst das machen. Nee, das muss ganz vor allen Dingen, die Politik muss da ran und muss dafür neue Hoffnung setzen und auch Zeit Pläne haben, an denen erkennen wir, wie man da eigentlich in den nächsten Jahren mit...
Sie meinen das Systemische sozusagen?
Ja.
Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Warum scheut sich jeder, das klar auszusprechen und zu adressieren? Kann man damit keine Wahlen gewinnen oder was ist das Thema?
Doch, man kann mit allem Wahlen gewinnen, wenn man es den Menschen gescheit erklärt. Man muss dann nur darüber sprechen, aber man darf nicht einfach sagen, jetzt macht das mal alles besser. Und strengt euch an, dann ist das alles gut, damit ist das nicht gut. Das ist ein großes Problem, das Ganze zu organisieren. Das, was von den Herren angesprochen worden ist, ja alles richtig. Es ist ja alles richtig. Wir müssen da trotzdem mit fertig werden. Unser Land ist so wissend und so gut, dass wir das auch schaffen könnten. In Europa, mit den anderen europäischen Ländern zusammen. Das ist eine große Herausforderung. Die Kriege, die jetzt rund um uns herum stattfinden, sind eine große Katastrophe. Weil die natürlich nochmal wieder in Mass das Geld absaugen, was man eigentlich für ganz andere Sachen brauchen müsste. Und deshalb... Meine große Hoffnung ist immer, dass wir in Europa noch mal den Ansatz finden und da die Verhältnisse noch mal ein Stück nach vorne
bringen. Aber noch mal, bevor wir gleich Julian Olt noch mal hören. Ich kriege das so mit, auch wenn man unterwegs ist. Wir hatten neulich Johannes Hano hier, unser Korrespondent in Singapur, der die Verhältnisse in China beispielsweise auch sehr gut kennt. Und den ich gefragt habe, der sagte, über die Arbeitsmoral, insbesondere der Deutschen, wird gerade weltweit sehr viel diskutiert. Und meine Frage ist, müssen wir über diese Arbeitsmoral nachdenken? Hat die sich verändert? Was würden Sie sagen?
Ich kann nicht erkennen, dass da irgendwas Negatives sich entwickelt hätte dabei. Sondern ich sehe, dass schon sehr viele, auch junge Menschen, tough sind, in die Berufe reingehen und auch leistungsfähig sein wollen. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir das ganz ernst nehmen, dass wir die Jugend da ansprechen dabei. Weil... Ich rede mir gerne von Befähigungsgerechtigkeit. Das heißt, wir müssen, wenn wir Gerechtigkeit zwischen den Menschen haben wollen, nicht warten, dass man das eben mit zwischen 50 und 60 auch erreicht, sondern wir müssen den Jungen etwas mitgeben, damit sie in diese Arbeitswelt auch hineinwachsen können. Die Befähigungsgerechtigkeit. Und das ist ganz wichtig, dass wir das ernster nehmen als bisher aus den Schulen heraus, auch in die Ausbildung hinein. Darüber muss man sich schon Gedanken machen. Da wird im Grunde schon entschieden, wo die Leute eigentlich hingehen und für was sie eigentlich qualifiziert sind. Da müssen wir uns mehr Gedanken drüber machen, auch.
Herr Olk, warum haben wir dann diese Diskussion? Warum gibt es diese Debatte um die Arbeitsmoral? Geben die Zahlen das her?
Die Zahlen geben das her, aber ich glaube trotzdem, dass der Fokus der Debatte falsch ist. Also wir sollten weniger uns darüber streiten, ob die jungen Leute noch Lust haben oder nicht, sondern wir sollten ihnen Anreize geben, mehr zu arbeiten. Und da gibt es, glaube ich, viel zu tun.
Es gibt eine Grafik auf europäischer Ebene. Ja. Vielleicht können wir die einmal zeigen, ja, wenn es um die Gesamt Arbeitszeit pro Woche geht.
Genau, da sehen wir auf den ersten Blick,
sieht man es ganz interessant, ne, genau, was da passiert.
Oje, die faulen Deutschen arbeiten ja nur 35 Stunden in der Woche.
So sieht es aus, ne?
So scheint es zu sein. Mhm. Aber wenn wir dann, also da sehen wir die geleistete Wochenarbeitszeit im Durchschnitt insgesamt. Und wenn wir jetzt mal einen weitergehen, dann schauen wir uns das an für Vollzeitstellen.
Vollzeit, genau.
Und da sehen wir plötzlich, oh, die Deutschen sind ja doch gar nicht so faul. Was sehen wir also? Die Anreize in Deutschland, die Arbeit nicht auszuweiten, weil man in Teilzeit ist, weil man in Minijobs ist und so weiter, die sind viel zu gering. Und das meinte ich auch gerade, dass die Debatte den falschen Fokus hat. Wir sollten uns viel mehr fragen, was kann die Politik tun, damit die erste Grafik auch so aussieht wie die zweite oder vielleicht sogar noch besser.
Das heißt, wir sind das Land der Teilzeitarbeit, das ist das Thema.
Genau, die Teilzeitfalle ist ja auch so ein Begriff, den man berechtigterweise häufig hört. Und das ist ein Problem, die Frage von Frauenerwerbstätigkeit ist gerade hier schon mal kurz gefallen. Wir müssen Betreuungsmöglichkeiten viel großflächiger ausbauen, um diese Möglichkeiten zu schaffen. Und vielleicht der größte Hebel, den wir haben, mich wundert es fast, dass das Thema Bürgergeld noch gar nicht gefallen ist jetzt in dieser Debatte. Und das Bürgergeld ist ja so eine Art Kampfbegriff geworden. Ich höre schon schweres Atmen, aber es geht in eine andere Richtung, als Sie denken. Oder vielleicht, naja, mal schauen, wir schauen mal. Das Bürgergeld an sich ist nicht das Problem. Es gibt einen hohen Reformbedarf, aber der bezieht sich nicht nur aufs Bürgergeld, der bezieht sich auf die Sozialleistungen insgesamt. Wir haben ein unheimlich dysfunktionales Sozialsystem in Deutschland an der Stelle, weil die Arbeitsanreize zu gering sind. Und das zeigt sich insofern, dass es viele Fälle gibt, in denen Mehrarbeit nicht belohnt wird, sondern sie fallen dann raus aus den Hinzuverdienstgrenzen, die es in den Sozialsystemen gibt, Bürgergeld, Wohngeld, Kindergeld und was es dann noch so alles gibt, und haben im schlechtesten Fall netto sogar weniger, wenn sie mehr arbeiten. So, und was braucht es da? Wir brauchen eine grundlegende Reform dieser sogenannten Transferentzugsraten, kompliziertes Wort, aber unheimlich wichtig, kann mehrere 100.000 Jobs im Zweifel schaffen, wenn wir das vernünftig angehen, ist ein bekanntes Problem. Da geht es nicht nur um die Frage von Kürzungen und ähnlichen Dingen, sondern eben die Frage, wie stimmen wir alles viel besser aufeinander ab. Gibt es ganz viel wissenschaftliche Arbeit zu. Die Vorschläge liegen seit einiger Zeit auf dem Tisch. Und wissen Sie, was im Koalitionsvertrag steht? Super Thema, müssen wir machen. Machen wir aber erstmal eine Kommission zu.
Wir haben ja gerade viele Kommissionen.
Das ist eine von, ich glaube, es sind um die 20 oder so, die eingesetzt werden sollen.
Was eigentlich die Chiffre ist für,
wir
hatten keine Idee, lass mal gucken.
Genau, ja, wir hatten keine Idee oder wir konnten uns nicht einigen und haben jetzt keine Zeit mehr. So, dann ist Kommission sowas wie das offene Feld zu füllen. Und das ist echt ein Problem, das hätte man echt jetzt angehen müssen.
Das machen wir bei Rente so, das machen wir bei den Versicherungssystemen
auch da,
so.
Ja, aber da ist es halt nochmal viel auffälliger, weil da geht es halt auch um Fragen, das würde den Haushalt entlasten. Also wir haben mehr Arbeitskräfte dadurch, die Leute haben was davon, es würde den Haushalt entlasten, aber es wird nicht gemacht. Vielleicht bringt die Kommission ja da Ergebnisse hervor.
Dafür ist der Bundestag ja auch da. Also was mich jetzt ein bisschen irritiert dabei an der ganzen Sache, der Vorwurf, der steht nicht in dem Koalitionsvertrag dann. Dieser ganze Quatsch mit den Koalitionsverträgen, wo die in den vergangenen Male dann aufgeschrieben haben, zu Beginn einer Legislatur, was sie in den nächsten 4 Jahren machen wollen, ist ja immer schiefgegangen. Das konnte überhaupt nicht gut gehen. Und deshalb muss man sagen, nee, der Bundestag, der jetzt gewählt ist, der muss an die Probleme jetzt rangehen, nicht warten auf eine neue Koalition oder steht im Koalitionsvertrag drin, überhaupt kein Argument, sondern die Probleme, die wir hier ansprechen, sind da und wir müssen jetzt einige Schritte weiterkommen in diesen Jahren.
Mhm. Frau Hundenberg, Stichwort war Bürgergeld gerade.
Ja. Und ja, also ich kann das nur unterzeichnen. Ich glaube auch nicht, dass Bürgergeld an sich das Problem ist. Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir alle füreinander da sein und wo auch die, die besser verdienen, ruhig denen, die weniger verdienen, was abgeben sollten. Da bin ich voll bei. Aber ich sehe es ganz genauso. Wir haben das Problem bei uns auch, dass wenn man in einer gewissen Gehaltsstruktur einsteigt, man seine ganzen Zusätze verliert, ja, und dann im Endeffekt mit vielleicht maximal 50, 60 Euro netto mehr im Monat dasteht, dafür aber 40 Stunden arbeiten muss, was natürlich nicht mehr im Verhältnis steht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem, auch hier in Deutschland, auch für eine junge Generation. Das ist aber auch das, was dieses Teilzeitland ausmacht, ja, dass es sich
lohnen muss zu arbeiten. Ja, also einmal finanziell natürlich. Die Leute müssen am Ende einfach genug Geld auf dem Konto haben, um ihre laufenden Kosten zu decken. Und eventuell auch für die Kinderbetreuung zu sorgen, wenn sie Vollzeit arbeiten. Und zu dem Teilzeitthema wollte ich noch sagen, es betrifft ja natürlich auch gerade Frauen, da sie ja einfach hauptsächlich diese ganze Betreuungsaufgaben Kindern gegenüber, aber auch in Thema Elternpflege oder sowas mit übernehmen. Dass ich glaube, dass da einfach auch die flexible Arbeitszeit nochmal drankommt. Es steht ja jetzt zur Debatte, ob wir nicht über Wochenarbeitszeiten reden sollten, anstatt über Tageshöchstsätze. Halte ich zum Beispiel für einen sehr guten Ansatz, weil das ist ja eben vom Herrn Olk auch schon genannt worden, dieses eine Lösung für alle Unternehmen und für alle Bedürfnisse jeder Menschen wird es nicht geben. Aber so bietet man natürlich eine Möglichkeit zu sagen, wir haben jetzt hier immer noch eine 40-Stunden-Woche. Aber die Unternehmen, wir zum Beispiel, wir haben Laufkundschaft, die Handwerker stehen morgens um 7 vor, bevor sie zu ihren Baustellen fahren, bei uns vor der Tür. Wir könnten unsere Arbeitszeiten nicht wirklich anpassen. Es gibt aber doch bestimmt andere Unternehmen, die die Möglichkeit hätten und wo man einfach auch Leute motivieren könnte zu sagen, hey, wechsel doch von Teilzeit in Vollzeit. Du kannst dir deine Arbeitszeiten so einteilen, dass du trotzdem um 8 das Kind zur Kita bringst, um 13 Uhr abholst und vielleicht um 19 Uhr dich nochmal für 2 Stunden dran setzt und weiterarbeitest und so deine Arbeitszeit quasi aufgeteilt auf deine Bedürfnisse erfüllen kannst.
Herr Müntefering, wir kommen aus anderen Generationen. Wir hatten in gewisser Weise, so sage ich das immer, eine Rechnung offen mit dem Leben. Wir hatten das Gefühl, da ist was zu erreichen. Wenn man sich anstrengt, dann könnte das funktionieren. Da sitzt jemand und ich glaube stellvertretend für viele seiner Generation, die haben das Gefühl, dass dieses Aufstiegsversprechen, dass das ja gar nicht mehr funktioniert. Das ist ja das Problem.
Also nochmal, ich bin mit 14 Jahren und 2 Monaten angefangen, 45-Stunden-Woche, so fing das an. Schön war das auch nicht. Schön war das auch nicht.
Und nicht immer sinnstiftend.
Aber wir waren überzeugt, du kannst was verändern in dieser Welt. Und das könnt ihr auch. Aber dazu müsst ihr auch an die nötigen Hebel gehen. Da geht man in die Politik, da geht man in die Gesellschaft hinein. Und vor allen Dingen engagiert man sich auch dann in dem Bereich von Arbeit und allem, was daran hängt. Also was mich stört, ist diese Resignation, keine Lust haben auf...
Ja, das ist wahr. Das ist was Resignatives.
Weiß ich gar nicht, aber so hört sich das für mich an. Und ich sage allen, alle müssen kapieren, du kannst nicht nichts tun. Nichts tun ist auch Handeln. Und das Nichtstun ist für die Gesellschaft auch teuer und für dich auch teuer.
Ja, da gehe ich ja auch voll mit.
Du kannst machen, was ist. Du bist gefangen, du bist im Leben drin. Und da mach was daraus. Da machen wir es auch.
Aber haben Sie, Herr Müntefering, als Sie mit 14 angefangen haben zu arbeiten oder später auch mit 20, haben Sie über Rente nachgedacht? War das für Sie ein Thema?
Insofern, als ich dann bald die Lohntüten fertig gemacht habe, das war mein Job, da mussten immer die Rentenversicherungsbeiträge, da gab es eine interessante Sache, da kamen die ersten 10 Italiener bei uns in den Betrieb. Ja. Und ich habe da drauf geschrieben, Arbeit, Krankenversicherung, so und so viel Prozent, war das dann, wurde das abgezogen. Und immer kamen die Italiener dann die 10 in das Büro gerannt und sagten, nicht krank, keine Krankenversicherung. Das war die Krankenversicherung, die sie bezahlen mussten. Sie dachten, wir hätten da drauf geschrieben, er wäre krank gewesen. Das war da überhaupt nicht.
Aber sie wollten nicht akzeptieren, dass da was abgezogen wird.
Trotzdem waren einige gar nicht krank gewesen. Aber gut, das sind alles nur so kleine Sachen am Rande. Jedenfalls einsteigen ins Leben und sagen, ich will was Bestimmtes machen. Das kann Arbeit sein, das kann auch sein, dass man weiterlernt dabei. Nur allen sagen, es geht nicht handeln. Nicht handeln ist gewähren lassen und das ist Verantwortung. Wer wegläuft, ist verantwortlich für das, was er nicht getan hat, was er tun könnte.
Gibt es da, Herr Küstner, als Psychologe wird Sie das sehr interessieren, was Sie da gerade hören, gibt es da so dieses Resignative in dieser ganzen Geschichte? Ich habe schon oft den Eindruck, ich wundere mich auch immer, dass 20-Jährige so wahnsinnig viel über Rente nachdenken und so weiter. Das war in unserem Einstieg ins Berufsleben nie das Thema. Wir haben darüber gar nicht nachgedacht. Wir haben auch nicht so sehr auf Sicherheit geachtet, sondern wir haben uns überlegt, wo gibt es eine Chance und da gehen wir rein. Also wir hatten eigentlich keine, aber wir haben sie genutzt. Bei Ihnen ist eigentlich umgekehrt. Sie haben im Grunde sehr viele Chancen, aber es gibt da so das Gefühl, lohnt sich eh nicht. Und die Eigentumswohnung schaffe ich auch nicht und funktioniert sowieso nicht. Ist das ein Thema bei Ihnen? In Ihrer Generation, nicht Sie persönlich?
Gut, ich glaube, da spielen ja mehrere Punkte jetzt mit rein. Ich glaube, einmal der Punkt, der ja ein bisschen im Raum stand, ist, okay, ist meine Generation verantwortungsscheu? Und ich glaube, das würde ich auch verneinen, ganz allgemein gesagt. Also ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viele Bekannte von mir irgendwie für ihre Eltern Briefe vom Amt übersetzt haben oder wie sie auf jüngere Geschwister aufgepasst haben oder wie jetzt auch im politischen Kontext Demos fürs Klima rund um Fridays for Future, da war ja genau das Gegenteilige die Rede, dass die junge Generation ganz viel Verantwortung übernimmt. Oder jetzt auch die Demonstrationen gegen rechts. Also ich glaube, da würde ich mich einmal ein bisschen gegen wehren. Gegen dieses
das ist
Narrativ.
Politisches Engagement, aber das ist was anderes als gegen Geld Fahrrad zu fahren oder
genau.
zu kleben oder
aber,
sowas.
Aber das davor ja zum Beispiel, dass man den Eltern hilft und weitere Tätigkeiten damit, das ist ja dann auch schon Arbeit. Und
Nochmal, ne? Ich gehöre nicht zu denen, die immer die junge Generation bashen, überhaupt nicht. Mir geht es nur darum zu verstehen, was das sozusagen für eine Mentalität ist. Ich habe Sie vorhin auch zitiert, Sie sagten, wir arbeiten, um zu leben, mit Betonung auf Leben. Aber wir leben nicht, um zu arbeiten. Das ist nicht unser Angang. Ist das richtig beschrieben?
Ja, und ich weiß, also ich bin mir da nicht sicher, ob uns da von den Generationen her so viel unterscheidet. Also ich glaube, der Punkt ist doch, dass wir als junge Generation ja auch uns daran orientieren, welche Erfahrungen die ältere Generation gemacht hat. Und wenn ich mir anschaue, wenn wir zum Beispiel jetzt über Rente geredet haben und sagen, okay, Leute wollen auch länger arbeiten, das ist ja super schön und das sollen ja alle gerne machen. Das ist ja gar kein Problem. Ich glaube, der Punkt ist ja nur, dass wir gleichzeitig aber auch sehen, dass in der älteren Generation Leute 60-70 Stunden dann die Woche irgendwie gearbeitet haben und wenn ihnen das Spaß macht, dann sollen sie das machen. Aber gleichzeitig hat man gesehen, wie die Leute daran kaputt gegangen sind. Und ich glaube, dann ist ja die Frage, wie gehen wir damit um und welche Lehren können wir daraus ziehen? Ich würde nicht sagen im Sinne von, ich will gar keine Verantwortung übernehmen, ich will keine Arbeit machen. Natürlich muss ich arbeiten.
Aber wo ist die höchste Arbeitsstundenzahl pro Woche für Sie?
Also ich setze da jetzt keine Grenze im Sinne von, was mein Wille ist.
Aber 50 sind es nicht. 40 sind es auch nicht.
Ich habe ein Vollzeitstudium, dann habe ich noch einen Job neben dem Studium und
ist Sie kommen ja auch deutlich mehr als 40 Stunden.
Ja.
Und Sie sagen dennoch, da haben sich Leute reihenweise kaputt gearbeitet. Woran machen Sie das fest? Also ich verstehe, dass es den einen gibt, der einen Beruf verunglückt oder was auch immer, oder jemand kaputten Rücken kann nicht mehr, Handwerker zum Teil und so weiter. Aber großflächig sehen Sie das, dass sich Menschen in diesem Land kaputt arbeiten?
Ja, und ich glaube, dass vielleicht auch eine Sache, die da nicht genug zur Rede kommt, ist ja auch, welche psychischen Folgen das Ganze ja irgendwo hat. Also wir reden zum Beispiel davon, dass die junge Generation nach Studien zufolge mehr als jede zweite Person oder ungefähr jede zweite Person an Einsamkeit zum Beispiel leidet. Und das sind ja Sachen, wenn Sie jetzt den ganzen Tag arbeiten müssen und dann irgendwie noch wochenlang koordinieren müssen, wann Sie sich mal mit Freundinnen treffen können, sind das ja alles Punkte, die damit einspielen.
Aber wenn man arbeiten geht, ist man nicht zwangsläufig einsam, ne? Da trifft man ja auch Leute.
Nee, das ist keine Kausalität. Aber wenn Sie verstehen, was ich meine.
Oder, geht so.
Okay. Oder was ist Ihre Frage nochmal? Ich glaube, dann.
Die Frage war, also Menschen sind einsam, weil sie arbeiten gehen und zu wenig Zeit für Freunde haben. Ist das das Thema?
Das ist ein Punkt. Aber ich glaube, es ist auch ein Punkt, dass zum Beispiel sehr viele Gemeinschaftsräume zusammengekürzt wurden und Leute, junge Menschen eine Schwierigkeit haben, überhaupt noch Gemeinschaft zu finden. Ja.
Ist da eine Generation, die sich nicht verstanden fühlt von Älteren?
Ich glaube, nicht nur verstanden wird. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die nicht nur die junge Generation trifft, sondern ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die auch ältere Menschen treffen. Also ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel über dieses Rententhema reden, dann habe ich da in meiner Familie auch schon drüber geredet. Und mein Vater ist 82, meine Mutter ist 58, meine Schwester ist 30, da sind verschiedene Generationen dabei. Und da reden wir dann schon auch darüber, okay, wie wird das alles weiterlaufen und welche Sorgen wir damit verbunden haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt dabei.
Okay, abschließend gefragt, weil ich das vorhin kurz angesprochen habe, die Experimente, die es da gegeben hat mit 4-Tage-Woche in Spanien jetzt auch zum Beispiel oder in UK auch und so weiter. Wie ist das ausgegangen?
Das ist schwer abschließend zu bewerten. Mhm. Also wir sehen da kein klares Bild. Bei den Beispielen, die Sie genannt haben, In Teilen ist das, was wir vorhin schon mal besprochen haben, sehen wir eine Produktivitätssteigerung, aber nicht so signifikant, dass wir sagen können, 4-Tage-Woche ist jetzt das, was wir auf jeden Fall machen müssen. Und deswegen komme ich am Ende auch mit Blick auf diese internationalen Beispiele wieder auf den Punkt, lassen wir es am Ende da, die entscheiden, die damit umgehen müssen. Und das sind die Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich glaube, so simpel ist die Diagnose und die Medizin, über die haben wir ausführlich gesprochen, die ist dann wieder komplizierter.
Mhm. Herr Müntefering, letzte Frage an Sie. Wie lange wollen Sie noch arbeiten?
Wie lange ich lebe, ist klar.
Ist klar,
das sagen Sie. Ja, klar. Ich weiß nicht genau, wie lange das sein wird. Ich bin jetzt 85 geworden.
Zum 100-Jährigen wollten Sie mich ja dann einladen,
ja,
zu feiern.
Ja, das machen
das
wir
haben Sie heute
versprochen,
hier.
Versprochen. Ja, ja, ja.
Ja, aber ganz, im Ernst, was war Arbeit für Sie immer?
Das war zunächst mal organisiert mit 14, war ich in der Firma, 20 Jahre, dann war ich im Bundestag und in den Parlamenten unterwegs, in der Politik, da war das eine andere Form, aber es war immer auch Arbeit, ging auch da am Tag früh los und nur Spaß hast du auch nicht gehabt an der ganzen Sache, kann man sich schon vorstellen dabei. Als ich mit 73 ausgeschieden bin aus dem Bundestag, habe ich dann bei einer allgemeinen deutschen, bei der BAXE, Bundesarbeitsgemeinschaft, Vorsitzenden gemacht und beim Arbeiter-Samariter-Bund. Und jetzt bin ich unterwegs und halt Vorträge über das Älterwerden in dieser Zeit. Wir haben eben einmal vor allen Dingen gesprochen über das Jungsein in dieser Zeit und wie kommt man eigentlich da rein. Ich rede über das Älterwerden in dieser Zeit. Und das interessiert viele Menschen und ja, da bin ich so ein, zwei Mal in der Woche irgendwo.
Was ist herausfordernd am Älterwerden in dieser Zeit?
Vieles. Also Bekanntschaften, die man hatte, gibt es nicht mehr. Die Menschen sind weg. Man ist nicht mehr so flexibel. Große Herausforderung an die Kommunalpolitik auch, dafür zu sorgen, dass Mobilität gewährleistet ist für die Älteren. Und viele solche Sachen, die dann da angesprochen werden müssen. Das ist ganz wichtig, dass man sie ermutigt, auch andere Menschen anzusprechen. Und dass man dafür sorgt, dass man so etwas hat wie eine Familie, wenn es keine Geschwister sind. Die haben ja alle keine 4, 5 Geschwister mehr, aber 4, 5 Freunde haben, mit denen man sich ständig austauscht, sodass man nicht alleine bleibt und einsam ist und zum Schluss dann keine sozialen Kontakte mehr hat, sondern dass man wirklich zwischen den Menschen dazwischen bleibt. Und da sind schon viele, die hören zu und die reden noch darüber und die machen auch. Ich empfehle immer, macht eine kleine Laufgruppe, 5, 6 Leute, trefft euch jeden Tag und ab und zu geht ihr nochmal Bier trinken oder was essen und entstehen dann auch wieder neue Freundschaften und Kameradschaften. Und das machen die auch.
Ich erinnere mich, Sie haben mal hier in der Sendung gesagt, ich bin nicht mehr so schnell wie früher, aber ich kenne die Abkürzungen.
Ja, das ist richtig, ja.
Und diese Zuversicht, die daraus spricht, die hat mir immer gut gefallen. Haben Sie auch das Gefühl, das ist eines der Themen, über die wir reden, also generationenübergreifend, dass diese Zuversicht, die dieses Land auch mal ausgemacht hat, die ist ein bisschen flöten gegangen?
Das ist für mich ein liebes Stichwort, das würde ich sagen. Weil ich eben so betont habe, man ist immer verantwortlich dabei. Also wenn man nicht das Gefühl hat, das kann einen guten Weg nehmen, wird das vielleicht schwer. Ich habe aber nie daran gezweifelt. Ich weiß, ich kenne auch nicht genug junge Menschen, wie das jetzt bei euch im Moment so ist, ob das wirklich zu lösen ist oder ob das wirklich eine Resignation ist, eben richtig ins Leben reingekommen ist. Also ich war immer sicher, das geht irgendwie weiter und das liegt an uns, das liegt an mir und man muss selbst einen Teil dazu beitragen. Und das macht dann auch Spaß, das Leben macht Spaß.
Wenn man auch arbeitet.
Wenn man arbeitet.
Also trotz Arbeit.
Ja, weil ich sage nicht umsonst, Leben ist Arbeit und Arbeit ist Leben. Wenn man das Arbeiten, worüber wir reden, ist, wie wir uns in der Gesellschaft bewegen, ob man das jetzt in der Fabrik macht oder in der Firma macht oder ob man mit Menschen spricht oder wie man sich auch immer da bewegt, jedenfalls, wie bin ich eigentlich in der Gesellschaft? Wenn das wegbricht, dann funktioniert das alles nicht mehr. Man muss sich voll da reinmischen. Und für alle, die es immer noch nicht glauben, geht man in die politischen Parteien und sagt denen mal Bescheid, was sie machen müssen. Die haben auch schwere Aufgaben vor sich für die nächste Zeit. Das wäre zum Beispiel noch was. Naja, und das Ganze hängt ein bisschen, das führt jetzt zu weit, aber ein bisschen in unsere Informations- und Kommunikationstechnologischen Zusammenhänge, die ziemlich schwierig sind, nach meinem Dafürhalten.
Inwiefern?
ziemlich schwer, ziemlich schwierig sind dabei, was das Lesen angeht und was das Umgehen angeht mit Erkenntnissen, die man haben kann. Im Grundgesetz steht, die politischen Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Wenn das Volk aber nicht mehr zu den Parteien kommt, was machen die denn eigentlich? Sonst kamen die in die Versammlungen und sagten, da ist was passiert, erklär das mal. Jetzt legen die das Handy dahin und sagen, da ist Folgendes passiert. Das erklär mal. Dann sage ich, was ist es denn? Ja, das ist, irgendein TikTok hat das geschrieben. Ja, so, das ist jetzt, die haben einen Informationshintergrund und einen Zusammenhang, der für mich ganz schwierig ist. Das will ich aber nicht pauschal sagen. Ich traue Ihnen zu, dass Sie viel gute Zeitungen lesen und auch alles. Wer Bescheid wissen will in Deutschland, der kann, wenn er gute Zeitung liest und wenn er die Öffentlich-Rechtlichen an der richtigen Stelle hört, auch über alles Wichtige Bescheid wissen. Die diskutieren wilde Sachen, das machen sie ja auch so, aber das ist gut für die Leute, weil man sich damit auch beschäftigen kann. Der kann das haben, aber das muss man auch tun. Man muss sich am Leben beteiligen, das ist das Wichtigste. Am Leben beteiligen, das ist das Wichtigste. Und das kann ich euch nur empfehlen.
Also, schönes Schlusswort. Nehmen wir uns sehr zu Herzen. Ja. Freuen uns dann, wenn wir uns bald wiedersehen. Herr Müntefering, alles Gute. Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.